Ich bin kein Hemingway-Fan. Mein Lieblingsdichter in der Schule war Eduard Mörike, einfach deshalb, weil er als gemütlicher Pfarrherr nur drei ganze Bücher geschrieben hat. Aber der Ernest Hemingway hat eine vielgelesene Geschichte geschrieben, die viele von euch vom Fernsehen her kennen. Der alte Mann und das Meer. Ein armer Fischer wartet auf das große Glück seines Lebens. Jeden Morgen knotet er seinen Kahn los, setzt ihn mit ein paar Schlägen hinaus und dann schleudert er den Angelhaken ins Wasser. Aber nach Stunden kehrt er müde und leer zurück. Die Hoffnung wird auf den neuen Tag gesetzt. Wieder rudert er hinaus und wieder kehrt er leer zurück. Dieses zermürbende Pendeln zwischen Erwartung und Enttäuschung geht jahrelang bis er eines Tages den großen Fang tut. Ein Mordsfisch geht ihm an die Leine. Damit hat er für sein Leben ausgesorgt. Ein Fang wie noch nie. Aber auf dem Heimweg kommen die Haie. Er kämpft und schlägt und mordet und rudert. Aber diese Biester fressen seinen Fisch zu weißen Knochen. Und als er schließlich sein Boot in den Hafen bugsiert, da hängt nur noch ein Skelett an der Leine. Fazit: Leben heißt Hoffnung begraben. Kennst du dieses Gefühl auch? Als da wartet man auf das große Glück seines Lebens. Jeden Morgen knotet man seinen Lebenskahn los. Jeden Morgen fährt man aus, um nach Geld und Ehre und Liebe zu fischen. Und dann kehrt man wieder leer zurück. Der Tag hat es nicht gebracht. Das Leben ist ein einziges Pendeln zwischen Erwartung und Enttäuschung. Und dann gelingt einem der große Wurf. Man angelt ein Mädchen, ein Prachtstier, ein Goldfisch, eine Wunderkrake. Nicht wahr? Mit der hat man sein Leben ausgesorgt. Ein Fang wie noch nie. Und dann kommen die Haie. Und kaum hat man im Ehehafen angelandet, da sieht man nur noch ein Rest seines Glücks, ein Skelett der Hoffnung. Fontane hat recht gehabt. Leben heißt Hoffnung begraben. Dante hat recht gehabt. Lasst alle Hoffnung fahren. Euripides hat recht gehabt. Dunkel sind alle Wege. Der arme Mann und das Meer, das ist ja meine Geschichte. Liebe Freunde, Gott sei Dank gibt's noch eine andere Geschichte. Nämlich der arme Mann und das Kind. Vorhin haben wir im Film gesehen, er wartet auf das große Glück seines Lebens. Täglich marschiert er in den Tempel. Und eines Tages, nein, sein Leben geht nicht von der Erwartung zur Enttäuschung, sondern von der Erwartung zur Erfüllung, bis nämlich jenes Kind auf seinen Armen liegt. Und dann geht ein Lobgesang durch diesen Tempel. Einer, der nicht alle Hoffnung begräbt, sondern der in großer Hoffnung dem Grab entgegengeht. Einer, der nicht alle Hoffnung fahren lässt, sondern der in Frieden fahren will. Einer, der nicht im Dunkeln herumtappt, sondern der das große Licht sieht. Hoffnung statt Hoffnungslosigkeit, das wäre es, Freunde. Nicht wahr? Erfüllung statt Enttäuschung, Freunde, das brächte es. Licht statt Dunkel, dafür würde man doch einen ausgeben. Wie kommt denn dieser Typ zu diesem Glauben? Nun, Glauben ist Wunder. Und Wunder lassen sich nicht beschreiben. Aber drei Worte umschreiben dieses Geheimnis. Drei kleine Worte, nämlich warten, nämlich gehen und sehen. Zum Ersten. Warten. Simeon wartete. Er konnte noch warten. Wir können es ja immer weniger. Wer wartet noch mit der Disco bis 14? So bescheppert müsste man sein. Wer wartet noch mit der Zigarette bis 16? So dumm möchte ich auch noch sein. Wer wartet noch mit dem Mädchen bis zur Ehe? So mittelalterlich wollte ich auch noch gewickelt sein. Entweder ich krieg's gleich oder ich flippe aus. Uns fehlt der lange Atem, der weite Bogen, die weite Sicht. Dieser Simeon wurde nicht nervös, obwohl er lange warten musste. In Israel wartete man auf den Messias jahrelang. Aus diesen Jahren wurden Jahrzehnte, Jahrhunderte, ja das erste Jahrtausend überschritten. Kein Wunder, dass die ersten müde wurden. Sie vertauschten diesen harten Wachtposten mit einem gemütlichen Kanapee. Und dort fingen sie an, fromm zu träumen. So wie heute wieder fromm geträumt wird. Man träumt von einer frommen Kinderzeit, als man noch bei der Kindertante im Kindergarten lernte und aufsagte, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, bald sind es eins, bald zwei, bald drei, bald vier, dann steht die Feuerwehr vor der Tür. Oder man träumt von einer frommen Jugendzeit, als man in der Jugendstunde noch miteinander gesungen hat. Lasst uns froh und munter sein und uns in dem Herrn freuen. Lustig, lustig, tralalala, bald ist Feierabend da. Doch, oder man träumt von einer frommen Konfirmationszeit, als man im Hinblick auf den Pfarrer gesungen hat, morgen kommt der Weihnachtsmann. Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Fragen. Liebe Freunde, Träume sind Schäume und wenn schon Schäume, dann bitte keine religiösen, dann ist Bierschaum und Schaumwein harmloser. Wo der Glaube nur noch an der Erinnerung hängt, hängt er total durch. Der Glaube, der hat es mit morgen zu tun. Simeon, der blieb auf dem Wachposten mit ein paar Leuten zusammen, mit Hanna, mit Josef und Maria, mit Elisabeth und Zacharias, mit den Hirten auf dem Felde und jenem Prediger am Jordan. Ihr Glaube, der war gespannt wie ein Regenbogen. Ihre Frömmigkeit, der war gespannt wie ein Flitzebogen. Ihr ganzes Warten ging in den Morgen hinein. Du, und ich frage dich, auf was wartest du eigentlich? Auf Januar, wenn es in den Bergen wieder Brettersalat und Knochensuppe gibt? Oder wartest du auf Juni, wenn der Rektor, der Rex, dass dir das Abi-Zeugnis überreicht und natürlich den Scheffelpreis dazu? Wartest du darauf? Oder wartest du auf September, bis du deine Uniform dem Feldwebel vor die Blattfüße knallen kannst und der Bund auf deine Verteidigungskraft verzichten muss? Kein Wunder, dass dein Glaube so lasch wird wie ein Softball. Glaube, der zielt nach vorne. Glaube hat es mit der Zukunft zu tun. Samuel, dieser Simson, nicht der Samuel und Simson, sondern dieser Simeon, der wartete auf den Trost Israels. Das ist das Erste. Und das Zweite, Simeon ging. Eigentlich war das nichts Besonderes. Viele gingen damals zum Tempel, aber dieser Simeon ließ es sich auffallend viel kosten. Er zog nämlich vom Dorf in die Stadt. Die Nachbarn, die mögen die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt, ja, du Alter, wie kommst du eigentlich dazu? Wer hat dir diesen Floh in den Kopf gesetzt? Wie kann man seinen Hof aufgeben? Wo kämen wir denn hin, wenn sich jeder fromm ausspinnt? Cool bleiben und nüchtern, auch im Glauben. Aber dieser Simeon ging. Und dann kletterte er jeden Morgen die vielen Treppen zum Tempelberg hinauf. Seine Zeitgenossen mokierten sich über diesen alten Mann. Und sie sagten, hey du, wer hat denn dir diesen Trimmdich befohlen? Seinen Ischias pflegt man zu Hause, seinen Lebensabend verbringt man auf der Ofenbank. Nur nichts Narz. Aber dieser Simeon ging. Er durchstieg seine eigenen Gedanken. Er hatte auch seine Fragen und sagte, hey Mann, wer hat denn dir diese Hoffnung gesagt? Auf was setzt du denn diese Hoffnung? Gott ist ein Hirngespinst. Der Messias ist ein Luftballon. Der Heilige Geist ist ein blauer Dunst. Nein, nichts weiß man gewiss. Der Simeon, der ging trotz allem. Er nahm alle Mühen auf sich. Dieser Simeon zog los, einfach deshalb, weil er wusste, ohne Gottesdienst werde ich müde. Ohne gemeinsames Gebet schlafe ich ein. Ohne gemeinsames Leben verschnarche ich mein ganzes Leben. Martin Luther, der sagte einmal, dass das gemeinsame Singen und Beten, das, was wir heute getan haben und was wir heute tun, das seien die Rosen und Lilien christlichen Glaubens. Warum ist es uns denn immer wieder Spitzgras? Warum gerade am Sonntagmorgen kannst du so schlecht Abschied nehmen vom Bettzipfel? Warum fallen dir am Jugendabend immer wieder tausend andere Dinge ein? Warum fallen diese wichtigen Termine beim Bibelabend, warum müssen diese wichtigen Termine immer wieder ausfallen? Warum eigentlich? Ich fand eine hochinteressante Tagebuchnotiz des kleinen Stifters, der ist später der große George Williams geworden, der Gründer des ersten CVJM in London. Und er war als Stift in London und am Ende eines langen Sonntags schrieb er so in sein Tagebuch. Pass mal auf. Ging heute nach Woodbridge, Gebetsversammlung 7:15. Besuchte danach unsere Gebetsversammlung von 9 bis 10. Hörte danach die Predigt von Bonney. Nachmittags hielt ich Sonntagsschule im Weikhaus. Schloss gegen 16:30, ging zum Tee, danach eine Gebetsversammlung, hörte noch die Abendpredigt von Bonney. Ein wunderschöner Tag. Wir heißen nicht George William, sondern Georg und Wilhelm und Rita und Hannah. Aber muss es denn bei unserer Sonntagsgestaltung bleiben? Blieb bis 11 Uhr im Bett, dann Frühstück bis 12, bummel durch die Stadt, am Bahnhof eine Cola hinuntergezogen, mittags Prof bis 16:30, dann Telefonbatsch mit Lolli. McDonald Fish Mac war schon besser. Skatrunde mit den Kumpels, dann noch ARD-Nachtprogramm, ein spitze Sonntag. Freunde, haben wir es denn ganz vergessen, was Dietrich Bonhoeffer aus dem Gefängnis uns ins Stammbuch geschrieben hat? Er schrieb, es wird leicht vergessen, dass die Gemeinschaft von Christen ein Gnadengeschenk ist, das uns täglich genommen werden kann. Wer bis zur Stunde ein gemeinsames Leben mit anderen Christen führen darf, der preise Gott aus tiefstem Herzen und danke Gott auf den Knien. Wer weiß denn, wie lange wir in einer solchen Kirche inmitten der Stadt zusammenkommen können? Wer weiß denn von uns, liebe Freunde? Doch Simeon ging in den Tempel. Und so wie Flugzeuge Einflugschneisen haben, so hält Gott dort seinen Einzug, wo 2 oder 3 oder 2000 zusammen sind in seinem Wort. Simeon, er ging. Und das Dritte. Simeon sah. Nicht wahr? Ein Kind wurde zum Tempel hereingetragen. Ein Kind wie tausend andere auch. Nur Eltern meinen, ihr Kind sei das schönste und herzigste und putzigste. Ein noch nie dagewesener Zuckerkringel zum Abschlecken. Dabei sehen doch die Wickeldinger in Wirklichkeit alle gleich aus. Ich weiß Bescheid. Ein überdimensionierter Kopf, spärlicher Habesatz, ein quäkender Mund, ein zappelnder Minikörper und drumherum eine nasse Windel. Doch für Simeon war das Dutzendware, weil täglich Säuglinge nach dem Gesetz hereingetragen wurde zur Darstellung, wir würden vielleicht sagen, zur Taufe. Das war ein Normalfall, eine 0815 Angelegenheit. Aber diesmal was anders. Er ging auf diese jungen Leute zu. Er nahm ihnen diesen Säugling von den Armen. Die Mutter war erstaunt, aber er nahm's. Und dann wurden seine Augen ganz groß und strahlend. Und dann sagte er, während die anderen zuhörten, Herr, nun lässest du deinen Diener im Frieden fahren, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Im Wickelkind den Heilmacher sehen, Freunde, das ist Glaube, im Wickelkind den Heilmacher sehen. Überall sehen wir den Kaputtmacher. Im Alkohol macht er unsere Gesundheit kaputt. Im Ausleben macht er unsere Jugend kaputt. Im Ego-Trip macht er unsere Beziehungen kaputt. In der Sünde macht er unsere Gottesbeziehungen kaputt. Jesus Christus ist der Heiland. Der kann heilen. Der kann alles heil machen. Der kann jedem Heilung bringen, auch dir. Du, es gibt nichts in deinem Leben, was er nicht wieder in Ordnung bringen könnte. Du, deine Schwierigkeiten zu Hause, Gnatsch in der Schule, die Sachen mit deinem Freund, du, all die Dinge, er kann es wieder gesund machen. Es muss doch keiner vor die Hunde gehen. Jeder heute Abend kann in diesem Kind den Heiland erkennen. Der, der es dann am Kreuz von Golgatha festgemacht hat. Du musst nur eines. Du musst nur deine Hände falten und sagen, komm, o mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Der Simeon ging davon. Er ging fröhlich seines Weges. Und wie gehst du? Hemingway, Fontane, Dante haben sich geirrt. Leben heißt nicht Hoffnung begraben. Nein. Leben heißt Hoffnung haben. Doch, Leben heißt Hoffnung haben in Jesus. Amen.